Wie würdet ihr mich einschätzen? Bin ich beherrscht und geduldig? Ihr braucht nicht zu antworten. Wer denkt, dass ich das bin, der ist mit mir noch nicht Auto gefahren. Also ihr könnt ja mal mit Amanda reden. Also wenn ich im Auto sitze und selber fahre, ich kann mich da wahnsinnig über andere aufregen, wie rücksichtslos die sind und ich bin ungeduldig und die anderen machen so viele Fehler und ich kann da ausflippen. So. Und vor einiger Zeit haben die ja in Chemnitz ja an dem Überflieger rumgebaut. Und da war es ganz schlimm, wenn ich von Arbeit gekommen bin, das ist immer ganz zähfließend gewesen und da waren so viele Verkehrsteilnehmer, die da Fehler gemacht haben. Und ich hatte da wieder ein, da ist mir gleich, da ist glaube ich von der Autobahn oder aus dem Nevebeug gekommen und ist gleich von seiner Einfädelspur in die Lücke, oder es war gar keine Lücke, da hat sich da reingedrängelt nach ganz links und ich musste bremsen und da ist mir gleich aufgefallen. Und das ging immer so weiter. Sobald meine Lücke war, ist er rein und hat da überholt und die anderen bedrängt. Und naja, ich habe mich aufgeregt. Und, aber so richtig vorangekommen ist er auch nicht. An der Ampel, wo es zur Lützowstraße geht, da stand er natürlich ganz links auf der linken Spur. Und er hatte rot und musste warten und hat schon mit dem Gas gespielt. Und ich habe mich gefreut. Ich hab gesehen am Nummernschild, der ist nicht von Chemnitz und der Blitzer, der da vor der Kurve steht, der war ganz neu. Ich habe gedacht, das wird klappen. Ich habe richtig frohlockt und es hat alles wunderbar geklappt. Die Leute, die von der Lützowstraße kamen, die sind alle rechts geblieben, schön langsam gefahren und die Spur vor ihm war frei und sobald grün geworden ist, ist der losgeprescht. Und kurz bevor der am Blitzer war, ist ein Auto von der rechten Spur nach links ausgeschert und da musste abbremsen. Und ich kann euch sagen, ich habe mich geärgert. Der hat eine Strafe verdient und er ist nochmal davongekommen. Und so in etwa stelle ich mir das Gefühl vor, das Jona hatte, als Gott Ninive verschont hat. Er hat sich geärgert. Wir lesen in der Bibel, wir haben das heute früh gehört, er war richtig zornig, dass Gott die hat nochmal davonkommen lassen. Die haben eine Strafe verdient und Gott hat das nicht gemacht. Die sind nicht geblitzt worden. Und er hat sich genauso geärgert, wie ich mich da geärgert habe. Und wir haben uns ja in dem Predigt-Vorbereitungsseminar sehr mit Jona beschäftigt. Und ich muss sagen, mir ist bewusst geworden, dass ich sehr viel, leider muss ich sagen, dass ich sehr viel mit dem Jona gemeinsam habe. Das fängt schon damit an, dass es mir auch schwerfällt, auf andere Menschen zuzugehen. Ich rede nicht so gern mit fremden Menschen. Und wenn Gott mich dahin geschickt hätte, das wäre mir auch unangenehm. Es gibt ja Leute, die kommen immer gleich ins Gespräch, aber ich gehöre da nicht dazu. Mir fällt es schwer, mit anderen so ein Gespräch anzufangen. Aber der Jona ist ja nach seiner Flucht dann schließlich doch hingegangen und es scheint, dass er das sehr gut gemacht hat, denn die Menschen sind umgekehrt und sie haben auf seine Worte gehört und trotzdem ist Jona unzufrieden. Ich weiß ja nicht, ob der sich jetzt lange vorbereitet hat, ob der sich da eine Strafpredigt ausgedacht hat oder ob er einfach spontan hingegangen ist. Wir lesen das nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er eine Weile in der Stadt war und dass er da gesehen hat, was da los war. Da gab es Unmoral, die Menschen, die haben sich an keine Regeln gehalten und er war entrüstet. Sowas muss ja bestraft werden. So, mir ist das aufgefallen, als Amanda nach Deutschland gekommen ist, das sind Dinge, zum Beispiel in Zeitungen, so Bilder und so, das ist der aufgefallen und sie war entrüstet. Was mir eigentlich, ich tue da einfach weiterblättern. Und ich kann mir vorstellen, der Jona hat da auch viele Sachen gesehen, wo gesagt, oh, das kann ja nicht sein und so. Da muss dagegen vorgegangen werden, da müssen wir was unternehmen. Gott muss die Stadt vernichten. Aber Jona hat eigentlich vergessen, was Gottes Wille ist. Gott will nicht strafen, er will Menschen retten. Was Gott will, ist, dass Menschen in Liebe miteinander auskommen, dass die Rücksicht aufeinander nehmen. Und dass die Menschen Gott lieben. Er will nicht, dass wir widerwillig gehorsam sind, sondern dass wir aus Liebe das Richtige tun. Wir sehen das auch an der Geldsammlung. Das heißt, ein Menschen, der gerne gibt, den hat Gott lieb. Nicht ein, der viel gibt, der großzügig ist, sondern der das freiwillig macht, von Herzen. Und so will Gott alles, was wir tun, dass wir das aus Liebe machen. Und ich erinnere mich, als ich noch ganz neu im Glauben war, junger Christ, gerade getauft, und wir hatten da auf Arbeit einen Lehrling, der hat einer anderen Religion angehört. Und wir sind so ins Gespräch gekommen und wir haben über unseren Glauben diskutiert. Und ich hatte damals den Eindruck, dass ich ihm eigentlich überlegen war, obwohl er ist in seiner Gemeinde aufgewachsen, ich war ziemlich neu, aber ich hatte das Gefühl, ich kann seine Argumente alle widerlegen und mir ist immer eine Bibelstelle sofort eingefallen, die ich ihnen um die Ohren hauen konnte. Und ich war eigentlich stolz auf mich, dass ich den eigentlich im Grund und Boden geredet habe. Aber wenn ich heute drüber nachdenke, ich habe keinen Grund, stolz zu sein. Im Gegenteil, was habe ich erreicht? Eigentlich nichts. Es war ihm dann unangenehm, er hat nicht mehr gerne mit mir geredet. Und er ist weggegangen. Mir ging es eigentlich damals mehr darum zu zeigen, ich habe recht und mein Glaube ist besser. Mir ging es gar nicht so viel, was Gott will. Mir ging es mehr darum zu überzeugen, ich bin besser dran. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wenn du bist verloren, wenn du Jesus nicht annimmst. Das war mir eigentlich egal. Ich habe vergessen, was Gott will, so wie dass Jona auch vergessen hat, als er nach Ninive gegangen ist. Ich habe überhaupt keine Liebe gehabt. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist und es kommt zum Beispiel so eine 30-Schutzzone, da kann einem verschiedene Gedanken durch den Kopf gehen. Zum Beispiel kann man denken, naja, das ist so eine Stelle, da tun die gerne blitzen, machst mal lieber belangsamen, dass du keine Strafe kriegst. Aber man kann auch denken, naja, hier sind viele kleine Kinder, die rennen manchmal unüberlegt auf die Straße, könnte vielleicht der Kindergarten sein, wo Huben geht, oder machst mal lieber vorsichtig, dass du kein über den Haufen fährst, wenn da einer gerannt kommt. Und was denkt ihr, was ist die bessere Einstellung? Dass wir Dinge machen, weil wir Angst haben vor Strafe oder aus Rücksicht. Es gibt ja auch in Paragraph 1, wo das direkt festgeschrieben ist. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Das kriegt jeder gesagt, der Fahrerlaubnis macht. Aber ich muss sagen, nachdem ich die Fahrerlaubnis bekommen hatte, habe ich nicht so viel dran gedacht. Also auch wenn ich heute draußen rumfahre, denke ich da nicht groß drüber nach und denke, oh, Paragraph 1, Rücksicht und so. Aber ich denke, wenn alle Leute, alle, die am Verkehr teilnehmen, das machen würden, würden wir viel weniger Verkehrsschilder brauchen und Zebrastreifen. Wenn wir Rücksicht nehmen würden und sehen, oh, da steht der alte Mann, der will über die Straße mit einem Krückstock vielleicht. Hält's ihn an, lässt ihn rüber, bräuchte man kein Verkehrszeichen extra und wir könnten auf einiges vielleicht verzichten. Und Gott will, dass wir in unserem Leben, nicht nur im Verkehr, dass wir da auch solche 30er-Zonen einrichten, wo wir auf andere Rücksicht nehmen, die vielleicht schwächer sind oder auch einfach nur, wo wir mit anderen Menschen zusammenkommen. Und wir haben auch in der Bibel so ein Paragraph 1. Jesus ist gefragt worden, was das wichtigste Gebot ist. Und Jesus hat da geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot, Paragraph 1. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. In der Parallelstelle in Lukas, da steht noch dazu, das ist mehr wert als alle Brand- und Schlachtopfer. Und jemand hat mal vor langer Zeit in der Predigt gesagt, man muss nur Gott lieben, ansonsten kann man machen, was man will. Und meine erste Reaktion war, das ist nicht richtig, da musst du widersprechen, weil ich habe oft erlebt, dass genau diese Verse genutzt worden sind, um sein falsches Verhalten zu entschuldigen. Und das begegnet mir auch immer wieder. Erst kürzlich hat mich meine Mutti mit einer Situation konfrontiert, davon wird in der Zeitung, in der freien Presse berichtet. Und zwar gibt es da in Hohenstein eine evangelische Pfarrerin, die lebt mit ihrer Lebensgefährtin in der Pfarrwohnung zusammen. Und das ist da sehr diskutiert worden und auch die innerkirchlichen Kreise sind da sich nicht einig. Und die einen behaupten, das habe ich mir aufgeschrieben, ihr tut Gottes Wahrheit vorsätzlich ignorieren und die anderen kommen dann genau mit diesem Vers und sagen, ja, ja, ihr verstoßt gegen das höchste Gebot, wenn ihr das Bedürfnis nach Liebe und Zärtlichkeit von denen nicht befriedigen lasst und ihr verstoßt, ihr habt keine Liebe, wenn ihr ihre Meinung nicht akzeptiert und ihr seid lieblos und ihr müsst Gott lieben. Das andere ist dann nebensächlich und ihr müsst euren Nächsten lieben und ihr nehmt keine Rücksicht auf den ihre Meinung. Und ich habe das oft erlebt, dass genau diese Gebote da irgendwie gebraucht werden, um zu entschuldigen, was man falsch macht. Aber wenn wir da mal drüber nachdenken, eigentlich stimmt das trotzdem. Ist denn das Liebe, wenn ich etwas mache, wo Gott gesagt hat, das ist mir ein Gräuel? Das ist ja keine Liebe. Das wäre das Gleiche, wenn ich Amanda schlagen würde und sagen, ja, Hauptsache ich liebe dich, ja. Das andere ist nebensächlich. Oder wenn ich einen Freund bestehlen würde und sagen, aber ich liebe dich. So, das ist eigentlich ein Widerspruch. Wenn man jemand liebt, dann macht man sowas nicht. Dann macht man das, was für ihn das Beste ist. Die Aussage ist schon richtig. Wir müssen Gott und unseren Nächsten lieben. Dann kann ich machen, was ich will. Weil wenn ich Gott liebe und Mensch meinen Nächsten liebe, dann ist das, was Gott will und das, was ich will, identisch. Dann ist das gleich. Ich will das, was meinem Nächsten zum Besten dient. Und dann brauche ich keine weiteren Gesetze und Propheten. Das gibt zwar trotzdem noch, was dort gesagt ist, aber dann kommt es mir nicht mehr wie ein Gesetz vor, sondern das, was mir auf dem Herzen liegt, was ich von Herzen selber tun will. Und wenn ich Liebe habe, dann muss mir keiner vorschreiben, langsamer zu machen, dann fahre ich von mir aus langsam und im Leben ziehe ich meine Ellenbogen ein, wenn einer droht, auf der Strecke zu bleiben. Und genau das hat Jona vergessen und er hat nur die Sünden gesehen da in der Stadt und er wollte Strafe. Aber Gott will einfach nur die Menschen retten, er will, dass keiner verloren geht. Und ich vergesse das manchmal und ich denke, es besteht die Gefahr, dass wir das alle manchmal vergessen. Ich denke, je länger ich Christ bin, umso mehr lauern Gefahren, dass wir das Ziel aus dem Auge verlieren. Es ist dann ganz einfach, dass wir vielleicht stolz werden, dass wir anfangen, uns mit Brüdern vergleichen oder wie ich mit dem Lehrling damals mit Leuten von anderen Gemeinden vergleichen, dass wir denken, oh, ich weiß mehr, ich kann mehr, ich bin besser. Oder auch wenn viele in der Gemeinde das Gleiche tun, wir haben zum Beispiel das Predigtseminar ist ein gutes Beispiel. Wir haben schon so unsere Zusammenfassung von der Predigt gehört und da kann einem schon der Gedanke kommen, oh, das kann ich auch. Oder auch das Gegenteil, dass man depressiv wird und denkt, nee, das schaffe ich nie. Und Harald hat die Latte ziemlich hochgelegt und kann denken, naja, da komme ich nie drüber, ich bin nicht so gut. Oder auch der Chor, wenn die miteinander singen, dass einer denkt, Mensch, der hat eine schöne Stimme, ich soll lieber austreten. Aber darum geht's nicht. Wir kämpfen nicht gegeneinander und wir singen nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ziel ist, Gott zu loben. Und es ist egal, wie ich etwas sage oder ob ich gute Beispiele habe. Wichtig ist, dass ich überhaupt etwas zu sagen habe. Dass ich was sagen will, wo ich denke, ihr sollt das hören. Und alles, was wir tun, das soll für uns sein zur Auferbauung oder Gott zur Ehre. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31, da lesen wir das. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Und ich muss sagen, bei mir kommt Gottes Ehre oft zu kurz. Ich muss eigentlich sehr oft um Vergebung bitten. Ich denke manchmal, wenn ich etwas tue, oh, was werden die anderen dazu sagen? Dann werde ich dafür Lob bekommen, aber darum geht es nicht. Gott soll die Ehre bekommen. Um wieder auf Jona zurückzukommen, es ist eigentlich ein ziemlich kurzes Buch, es hat nur 4 Kapitel und wir lesen nicht viel und wir lesen auch nicht, was genau nun Jona dort gesagt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass ungefähr sowas war. Also es gibt einen Gott und was er hier tut, das tut den verärgern und ihr müsst umkehren und Gott zeigt euch einen Weg, den ihr gehen sollt und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr bestraft und geht Gottes Weg und kehrt um. Aber das ist genau das, was eigentlich Jona selber auch nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Gott hat ihnen einen Weg gezeigt, geht nach Ninive, aber Jona ist seinen eigenen Weg gegangen. Und überlegt euch mal, wenn ihr das mit eurem Chef machen würdet, was der sagen würde, wenn mein Chef sagt, André, du musst mal nach Bayern, das muss fertig werden bis Freitag oder nach Dänemark oder schick dich nach Sydney irgendwas hinschaffen. So. Man kann vielleicht einmal sagen, oh, das passt mir nicht und sagen, kannst du jemand anders schicken, aber so wie Jonah gemacht hat, wenn man einfach nichts sagt und woanders hingeht, dann wird der Chef das übel nehmen. Und was hat Gott gemacht? Er hat Jona überhaupt keinen Vorwurf gemacht. Er hat nichts gesagt, nicht geschimpft. Und er hat ihm sogar zweimal das Leben gerettet, weil Jona dann seinen eigenen Weg gegangen ist und in Situationen gekommen ist, wo man denkt, na, das kann man nie überleben. Die Seeleute haben den ins stürmende Meer geworfen und man denkt, naja, das sieht schlecht aus für Jona. Aber Gott hat den Fisch geschickt, der ihn verschluckt hat. Und das sagt einem auch wieder der Menschenverstand, ne, das kann der Mensch eigentlich nie überleben. Aber der Jona ist gesund wieder an Land gekommen. Und dann kommt Gott noch einmal und er gibt ihm keine Abmahnung. Er sagt, nee, Jona, ich bin enttäuscht von dir. Er hat genau noch so Vertrauen. Er macht nicht ein Tadel, nichts. Und er gibt ihm fast wortwörtlich den gleichen Auftrag nochmal wie ganz am Anfang. Geh nach Ninive und sag denen die Botschaft, die ich dir sage. Und obwohl Jona genau das Gleiche getan hat, er ist seinen eigenen Weg gegangen. Und da kommt denn überhaupt nicht der Gedanke, hey, ich muss auch um Vergebung bitten. Ich bin ja gar nicht besser als das Volk von Ninive. Ich mache auch, was ich will. Und es ist leicht, einen Splitter beim anderen im Auge zu sehen und seinen eigenen Balken im Auge zu übersehen. Das ist Jona hier passiert und das passiert mir auch manchmal. Obwohl ich wäre eigentlich jeden Sonntag im Herrn mal daran erinnert, dass Jesus für mich gestorben ist. Aber trotzdem ist das für mich manchmal so allgemein und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es gibt ja manchmal so Gewinnspiele, wo man als Preis ein Jahr ins Danken bezahlt kriegt oder ein Jahr Kleidung einkaufen, egal was man kauft, oder ein Jahr kann man kostenlos bei McDonald's essen. Und ich denke, wenn man sowas gewinnt, dass die Leute das dann auch ausnutzen und besonders oft extra zu McDonald's gehen oder Danken fahren. Und ich denke, wenn jemand so mal Gewinnspiel machen würde und sagen, ich bezahle dir ein Jahr deinen Strafzettel, dass ich das dann auch ausnutzen würde und gar nicht mehr so auf die Verkehrszeichen gucken würde, weil es ist ja bezahlt und ist mir ja egal, ich kann das ausnutzen. Aber das ist genau, was uns widerfahren ist. Jesus hat für uns bezahlt. Und die Strafzettel, die wir in unserem Leben eigentlich bekommen müssten, die hat Jesus am Kreuz bezahlt. Und sollen wir das jetzt auch schamlos ausnutzen? Können wir jetzt einfach weiter sündigen? Haben wir sowas wie eine Sündenflatrate, einmal bezahlt, jetzt so viel wie möglich sündigen? Und Paulus schreibt dazu etwas im Römerbrief und er sagt da im Kapitel 5 und Kapitel 6, wo bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, dort herrscht jetzt Gnade Gottes. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Natürlich nicht. Als Christen sind wir tot für die Sünde. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Ich mache jetzt einen Sprung zu Vers 10. Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde, von seinen Begierden beherrscht wird. Paulus warnt hier die Römer und auch uns, dass wir das nicht vergessen sollen. Wir sind tot für die Sünde. Wir sollen nicht einfach weiter sündigen und so tun, als wird dadurch Gottes Gnade noch größer, weil er viel mehr vergeben kann. Nee, wir sollen Gott nicht enttäuschen. Wir sollen unsere eigenen Fehler erkennen und versuchen, die zu vermeiden. Auch wenn wir mit den Konsequenzen nicht mehr konfrontiert werden. Ich denke manchmal, dass im Alten Testament für die Leute das viel einfacher war, ihre Sünden zu erkennen, weil die mussten opfern. Das hat die Geld gekostet. Sie mussten ihr Vieh schlachten lassen und sie mussten selber dann in Tempel gehen, ihre Opfertiere dort abgeben. Und es hat Zeit gekostet. Und ich denke, wenn die dann wieder zu Hause waren, die wussten genau, das musste jetzt sein, weil ich das und das gemacht habe. Aber wir selber, wir waren gar nicht so dran erinnert. Wir haben das Herrn mal aber sonst passiert nichts. Wir müssen nichts machen, wir müssen nichts bringen, wir müssen kein Geld bezahlen. Und da klingt das dann, wie ich gesagt habe, so ziemlich allgemein. Ja, ich bin auch Sünder, aber mir ist gar nicht so bewusst, was ich eigentlich falsch gemacht habe. Wenn mich jemand fragen würde, hast du dieses Jahr schon gesündigt? Dann würde ich sofort sagen, ja, habe ich. Und das wäre eine ehrliche Antwort. Aber ich muss ehrlich zugeben, wenn ich dann konkrete Beispiele aufzählen sollte, dann müsste ich vielleicht erst mal überlegen und mir würden von anderen sofort Sünden einfallen, aber von mir selber nicht. Es gibt einige Ausnahmen, wo ich, sobald ich das gemacht habe oder gesagt habe, weiß, das war jetzt falsch. Aber im Allgemeinen kann ich sagen, mein Sündenbewusstsein, das ist nicht so ausgeprägt. Ich weiß, ich bin Sünder, aber ich denke gar nicht so viel drüber nach. Und ich vergesse oft, dass ich viele Dinge falsch mache. Und genauso hat Jonas seine eigenen Fehler auch gar nicht so gesehen. Die Idee, dass er selber auch Gott nicht gehorsam war, die kommt ihm gar nicht. Und Gott erinnert ihn auch nicht. Er wird genauso wenig mit seinen Sünden konfrontiert, mit seinen Fehlverhalten wie wir. Gott erwähnt kein einziges Mal, dass er enttäuscht von Jona ist. Und das zweite Mal, nachdem Gott ihn gesandt hat, da geht er auch hin und obwohl er erfolgreich war und, ich sag mal, seine Evangelisation ein Erfolg war, ist Jona unzufrieden. Er ärgert sich wieder über Gott. Und auch jetzt weist Gott ihn nicht zurecht. Er schimpft überhaupt nicht mit ihm, er gibt ihm sogar noch was. Und wir haben das heute früh in der Schriftlesung gehört. Er lässt da so eine Staude wachsen. Der Jona hat sich dort eine Hütte gebaut und hat die Stadt beobachtet und eigentlich nichts gemacht. Er hat vielleicht gehofft, dass sie doch noch bestraft werden. Und Gott gibt ihm da so eine Staude, die Schatten spendet. Es war ja sehr heiß und seine schlechte Laune hat sich dadurch allmählich gebessert. Er hat den Schatten genossen und langsam zufrieden geworden. Aber am nächsten Tag, da fing die Staude an zu verwelken. Da war irgendwie ein Wurm an der Wurzel und sofort war Jona wieder schlecht gelaunt. Und er ist wieder zornig geworden und regt sich fürchterlich auf. Und er sagt Gott sogar ins Gesicht, ich habe Recht dazu, zornig zu sein. Gott hat ihm seinen persönlichen Schatten wieder weggenommen. Jona hat nicht, wo die Staude gewachsen ist, Danke gesagt oder gesagt, hey, warum krieg ich so Schatten und die anderen haben keinen, aber wo sie weggenommen worden ist, da regt er sich auf. Jetzt ist mein Schatten weg und ich will lieber sterben. Und da sagt Gott endlich zu ihm, hör mal zu. Du hast überhaupt nichts mit der Staude zu tun gehabt. Du hast die nicht gepflanzt, du hast die nicht gießen müssen, du hast kein Unkraut jäten müssen, du hast nichts machen müssen. Du hast dich einfach hinsetzen können und den Schatten genießen. Und jetzt, wo ich dich eingehen lasse, da regst du dich auf. Da tut es dir leid um die Staude. Und denkst du, dass es mir da nicht leid tut, wenn ich so eine ganze Stadt vernichte mit mehreren hunderttausend Menschen? Das sind Menschen, die habe ich geschaffen, um die habe ich mich gekümmert und die wussten nichts von mir bis jetzt, bis du hingegangen bist und jetzt, wo sie umgekehrt sind, sollten die mir da nicht leid tun. Und damit endet eigentlich das Jona-Buch und ein bisschen abrupt. Ich hätte gerne weitergelesen, wie der Jona darauf reagiert hat. Wir wissen nicht, ob er weiter gestritten hat oder ob er beschämt war und gesagt hat, Gott, du hast recht, oder ob er einfach geschwiegen hat. Aber wie ist es mit uns? Wie reagieren wir? Wir sind in der gleichen Situation. Wir haben Vergebung von Gott erfahren und wir haben wir nicht auch so eine Staude, haben wir nicht auch viele Dinge bekommen, die unser Leben angenehm machen, die uns Schatten geben und die einfach eine Wohltat für uns sind? Haben wir nicht viele Dinge, die andere Menschen nicht haben? Und muss Gott auch erst etwas wieder wegnehmen davon, bevor wir merken, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass das ein Geschenk auch von Gott ist, dass es uns gut geht. Ich hoffe nicht. Das Studium von dem Buch Jona, oder Studium ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das bewusste Lesen, das mehrfache Lesen von dem Buch hat mir bewusst gemacht, wie schnell ich das Wichtigste vergesse und wie schnell ich die Gnade von unserem Gott als Selbstverständlichkeit ansehe oder sogar als etwas, das ich verdient habe. Aber ich habe Gottes Vergebung genauso sehr nötig wie Jona oder wie das Volk von Ninive oder wie die Einwohner von Chemnitz, wie jeder Mensch. Ich bin nicht besser, ich bin genauso abhängig von Gottes Liebe wie jeder andere auch. Und ich habe vor einiger Zeit mal ein Gedicht auf dem Poster gelesen, eigentlich bloße Vierzeiler, was ich finde, ist eine sehr gute Zusammenfassung der Lehre, die ich aus dem Jona-Buch ziehe. Das möchte ich euch mal lesen, es sind nur vier Zeilen, und da heißt es: Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn, dass ich nicht für mich auf Erden bin, dass ich die Liebe, von der ich lebe, liebend an andere weitergebe. So ist aufgefallen, da kommt sehr oft das Wort Liebe vor. Und wenn ihr euch an Haralds Predigt vor ein paar Wochen erinnert, er hat gesagt, dass wir Facharbeiter sind, Facharbeiter im Reich Gottes. Und dem kann ich nur zustimmen, aber warum sind wir Facharbeiter? Nicht, weil wir lange studiert haben, nicht, weil wir viel gelesen haben und viel im Internet recherchiert haben oder weil wir eine jahrelange Berufserfahrung haben. Nee, wir sind Facharbeiter, genauso wie das in dem Gedicht gesagt worden ist, weil wir von dem berichten, was wir selber erlebt haben, was wir selber erfahren haben von der Liebe Gottes. Das haben wir am eigenen Leib erfahren. Die Liebe Gottes ist das, was uns antreibt und wo es drauf ankommt. Unsere Aufgabe ist es nicht, ist nichts anderes, als einfach von dieser Liebe zu erzählen, anderen Menschen davon zu erzählen, wie Gott uns lieb hat. Da müssen wir nicht groß studiert haben. Und es geht nicht um Bestrafung, es geht nicht um Gehorsam, sonst Bußgeld. Es geht nur darum, Menschen zu retten. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich habe zum Schluss noch eine Geschichte für euch. Die habe ich mal gehört. Das ist eine Geschichte von einer kleinen Berghütte. Und es war so eine Rettungsstation. Wenn irgendjemand verunglückt ist oder sich verlaufen hatte, dann sind die ausgerückt und haben die geborgen und vielleicht der erste medizinische Versorgung durchgeführt. Und die war eigentlich unbedeutend und niemand hat das groß gewusst, der nicht in Not war. Aber mit der Zeit ist das immer bekannter geworden. Also manchmal waren Wanderer, die von dem Unwetter überrascht worden sind. Und die sind dorthin gekommen und haben dort einen heißen Tee bekommen. Oder Leute, die sich verlaufen haben, denen ist der Weg gezeigt worden. Und irgendwann stand mal was in der Zeitung über diese Hütte und wie viele Menschen diese zwei Leute, die dort gearbeitet haben, schon geholfen haben. Und dann ist das zum eigentlichen Ziel für Wanderer geworden. Die haben dann gesagt, lass uns bis zu der Hütte laufen, vielleicht kriegen wir einen Tee und dann wieder umkehren. Immer mehr Menschen sind dort lang gelaufen. Und es hat nicht lang gedauert, dann ist da der erste Kiosk dort entstanden, jemand, der da Eis verkauft hat und Souvenirs und was weiß ich, Bockwurst. Und es ist immer größer geworden und immer mehr Leute sind dazu gekommen. Und irgendwann war das schließlich ein ganz großes Hotel, ein Luxushotel mit einer großen Gaststätte und Leute sind dort gekommen, um Partys zu feiern. Und von der eigentlichen Rettungsstation ist nichts mehr übrig geblieben. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen zu retten. Das ist das Wichtigste, darum geht es. Und wir müssen uns überlegen, sind wir in Gefahr manchmal, dass wir irgendwas anders werden, dass uns anders Wichtiges wird. Wenn man mit manchmal Interviews liest mit irgendwelchen Bischöfen oder auch mal in die Kirche kommt, da hat man den Eindruck, hey, das ist ganz prächtig, das ist eine Ausstellung von Gemälden oder dass die hier ist eine schöne Gemeinde, da wird viel geboten, da ist viel Musik und Unterhaltung und Theater, die machen so viel. Oder Leute können wahnsinnig Vorträge bringen und denkt, man muss studiert haben, um das zu begreifen. Aber sowas sollen wir nicht werden. Wir sollen aufpassen, dass wir eine kleine Rettungsstation bleiben, dass uns das Wichtigste ist, dass verlorenen Menschen wieder einen richtigen Weg gezeigt wird. Wir sollen keine Unterhaltung bieten, wir sollen kein Hörsaal sein, wir sollen kein, was weiß ich, kein Bierzelt oder kein so Après-Ski-Dingen sein, wo Partys gefeiert werden. Wir sollen einfach so eine kleine Rettungsstation bleiben. Und das ist unsere Aufgabe. Und das erinnert mich eigentlich auch, wenn ich dieses Buch Jona lese, dass es darum geht, Menschen zu retten, dass das, was wir predigen, einfach Liebe ist, wie wir miteinander umgehen sollen, dass wir Liebe erfahren haben und dass wir diese Liebe weitergeben sollen. Lasst uns zum Schluss noch beten. Großer Gott im Himmel, wir danken dir, dass du alle Menschen liebst und dass du auch uns geliebt hast, dass du geduldig mit uns bist, dass du uns vergibst. Und Vater, lass uns nicht vergessen, was du für uns getan hast, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus unser Retter ist und dass wir von seiner Liebe leben und dass wir seine Vergebung notwendig haben. Danke, Vater, dass wir zu dir kommen können und dass wir Gemeinschaft mit dir haben können. Und hilf uns auch, dass wenn wir im Gespräch mit anderen sind, dass es uns nur darum geht, sie zu retten und diesen Menschen von dir und deiner Liebe zu erzählen. Vater, wir danken dir, dass noch Gnadenzeit ist, dass du so geduldig mit uns bist und hilf, dass du das Wichtigste in unserem Leben bleibst und dass du das bist, was unser Handeln und Reden bestimmt. Wir danken dir, Vater, und bitten dich um Vergebung, wenn wir eigene Wege gehen wollen. Und bitte bring uns immer wieder auf den rechten Weg zurück. Vater, wir preisen dich und beten dich an durch unseren Retter Jesus Christus. Amen.